Haben wir also uns da verabredet und ich weiß noch, das war dann so Mai oder Juni, es war also schon ganz schön warm und ich habe mir dann so ein Petticoat mit Rock drüber, das war damals so, naja, das war so Mode gewesen.
Dann bin ich schon weitergegangen, habe ihm noch einen Blick zugeworfen und dann hat er ganz leise was auf Spanisch gesagt und dann bin ich stehen geblieben und habe gesagt, ich kann leider kein Spanisch, was hast du gesagt?
Auf dem Heimweg dann im Flur, im Hausflur, hat er mir den ersten Kuss gegeben. Ich habe wahnsinniges Herzklopfen gekriegt.
Dann habe ich deine beiden Hände angefasst und es war irgendwie auch ganz ungezwungen. Also es war einfach dran. Es war eine Geste, ich wollte das und sie ließ es geschehen.
Ich fuhr 1933 von Breslau, wo ich geboren bin, nach Lörrach, um dort 2 Monate Ferien zu verbringen bei Onkel und Tante, die keine Kinder hatten und eben gerne aus der Verwandtschaft Kinder bei sich aufnahmen. Da lernte ich bald andere Kinder aus der Umgebung kennen. Und als die 2 Monate um waren, sollte ich eigentlich wieder nach Hause, aber es gefiel mir gut und Onkel und Tante fragten mich, ob ich nicht würde länger bei ihnen bleiben. Ja, mir gefiel es da. Und zu Hause waren wir 3 und dort war ich alleine. Und dann blieb ich im ganzen 2 Jahre in Lörrach. Wir waren ein bisschen außerhalb von Lörrach gewohnt, in der Nähe vom Schwimmbad und waren da so eine ganze Clique, unter anderem eben eine Leonie, die war zwar 2, 3 Jahre jünger als ich, mit der ich mich immer auf dem Schulweg traf, und deren Bruder, der war 2 Jahre älter als ich und der ging ja schon ins Gymnasium und hatte immer das Fahrrad dabei, aber wenn er zurückkam und er traf mich, nahm er meinen Schulranzen aufs Fahrrad. Und die erste Begegnung mit dem Hans war halt, dass wir uns ja, wie so Kinder in dem Alter, ach, es war nichts Besonderes.
Wir hatten eine 4-Zimmer-Wohnung und 1 Zimmer habe ich mit meiner 4 jüngeren Schwester geteilt. Und mein Leben verlief eigentlich ziemlich gleichförmig. Ich ging mal ins Theater, ich habe auch mal im Chor gesungen, aber eigentlich stand die Arbeit im Vordergrund und sonst nicht mehr viel. Aber in der Zeit war ich dann irgendwie doch frustriert, weil ich gedacht habe, da wieder eine Kollegin hat einen Freund, dort heiratet wieder eine Kollegin und ich denke, ich glaube, ich bleibe allein. Es war halt irgendwie alles ein bisschen trist und traurig für mich.
Das war so ein ganz anstrengender Tag, weil ich war so ein bisschen nervös wegen dem Konzert, weil es war ein sehr großes Konzert, bei dem ich solo mit Orchester gespielt habe. Und auch so war die Zeit so ein bisschen anstrengend für mich. Und dann bin ich aus dem Haus gegangen und habe gedacht, bevor ich jetzt in die Kirche gehe und diese Stücke übe und probe, gönne ich mir noch was Tolles und kaufe mir neue rote Ohrringe. Weil rote Ohrringe, das sind irgendwie, also das ist was ganz Tolles für mich.
Wir standen da so da und auf einmal kam eine junge Frau und sie war blond. Und sie zog mich von Anfang an in ihren Bann, wie sie so mit ihren Augen die ausgelegten Gegenstände überstreifte und wie sie auf Fragen dann aber plötzlich hellwach geguckt hat und irgendwie einladend gelächelt hat. Und ihr Busen hat auch ein bisschen hervorgelugt, es hat mir gefallen. Und dann hat sie gefragt, ob es zu diesem roten Ohrring einen zweiten gibt. Und den gab's aber nicht und dann hat sie sich zum Gehen gewandt und ich war die ganze Zeit schon, war ich so Ich habe sie nur angeguckt und ich fand sie wunderschön.
Ich habe gesagt, ich brauche ganz dringend rote Ohrringe. Das hat sie, glaube ich, ein bisschen verwundert, dass ich auch die Farbe haben wollte.
Neben mir, da war noch der Afrikaner, der auch, war auch 1,80, ganz schlaksig. Und er hatte einen roten Overall an, einen geschlossenen. Dann die schwarze Haut und so einen weißen Safari-Helm hatte er auf. Und er hat sie angeguckt gehabt und hat so mit seinen Knien geschlottert und hat gesagt, Chagin, Chagin, que bonita. Also Chagin, Chagin wird halt irgendwas in seinem Dialekt sein oder seiner Sprache. Und wie schön du bist, irgendwie. Und ich habe ihn von der Seite angeguckt und war irgendwie hilflos und gleichzeitig verärgert, dass er jetzt irgendwas sagt, auch wenn sie es nicht versteht. Aber eigentlich wollte ich ja was sagen. Und dann hat sie sich zum Gehen gewendet. Und in diesem Moment habe ich irgendwie, das kam aus mir raus, habe ich gesagt, no te vayas. Und sie, was heißt denn das jetzt? Ich kann doch kein Spanisch, übersetz doch mal. Habe ich gesagt, geh nicht.
Und das hat mich einfach bis ins Herz getroffen, auch wie er das gesagt hat. Und weil es mir einfach sowieso an dem Tag nicht so gut ging. Und das war einfach wunderschön. Und dann stand ich da und habe gesagt, dann erzähl mir was, sonst gehe ich weiter.
Zu jener Zeit habe ich da mittags immer in einer Kantine gegessen, die also nicht nur von den Bediensteten von der Arbeitsstelle besucht worden sind. Und eines Mittags saß ich auch wieder am Tisch, an so einem Tisch, wo so 4 bis 6 Leute Platz eigentlich haben, saß ich aber alleine. Und dann kam so auch ein junger Mann, hat sich da sein Essen geholt gehabt am Schalter und guckte so ein bisschen rum im Saal und hat mich gesehen und kam auf mich zu und hat gefragt, Entschuldigung, ist hier noch frei?
Stand da rum, hörte die Musik, ließ den Blick schweifen durch die recht gut besuchte Wodanhalle und sah am Nachbartisch unendlich weit weg, ungefähr 4 Meter, eine große, schlanke, dunkelhaarig sah sie aus in dem schummrigen Licht, Frau, die mir auf den ersten Blick unheimlich gut gefallen hat. Aber wie meistens, sie hatte einen durchaus gut aussehenden Mann dabei. Also wieder nichts.
Das Erste, was ich sehe, ist hinten in der Ecke ein sehr großer, etwas arrogant wirkender, grauhaariger Mann mit Brille. Oh, denke ich, nicht schlecht, aber naja, es war eine Frau an seinem Hals und habe dann gleich die Schotten dicht gemacht, wie man so schön sagt, und habe sofort gedacht, naja, gut, verheiratet kannst du vergessen, das brauchst du nicht.
Hab da ein paar Mal hingeguckt und dann festgestellt, dass an dem Tisch eine Bekannte von mir auch stand, die diese großgewachsene Dame offensichtlich näher kannte. In einer Konzertpause bin ich dann rüber. Das Objekt der Begierde war momentan wieder draußen mit dem Mann. Aber ich habe da gefragt, wer ist denn das? So.
Ich glaube, dann hat er mir erzählt, was er macht und ich habe erzählt, was ich mache. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht weitergehen will und er wollte auch nicht, dass ich weitergehe.
Dann musste ich mir was einfallen lassen. Ne? Also irgend so ein Zauberkästchen muss ich da hervorhalten. Und habe so eine ganz philosophische Frage rausgepickt. Und zwar, sie spielt Harfe, hat sie gemeint. Und ich habe sie gefragt und es hat mich wirklich interessiert. Dass wenn sie Musik macht, also wenn sie einen Ton macht, ob sie dann das Gefühl hat, dass der Ton schon vorher da war und sie sich nur in den Ton einklingt oder ob sie den Ton macht. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich mache ich den schon.
Dann war die Unterhaltung eigentlich gleich ziemlich intensiv, weil wir uns sehr intensive Fragen gestellt haben. Also nicht diese Art Fragen, was machst du und was hörst du für Musik und was hast du für Hobbys oder so, sondern ich habe ihn auch gleich gefragt, was musst du noch machen im Leben? Und das hat er mir erzählt und dann hat er mich gefragt, was ich noch machen will. Und dann haben wir uns über diese Wünsche unterhalten und eigentlich kannten wir da noch gar nicht unsere Namen. Ich hatte am Tag vorher so eine ganz lange Liste gemacht mit den Dingen, die ich noch machen will. Und da war unter anderem, dass ich mal eine Woche ganz ohne alles auskommen möchte und dass ich mal eine gute Mutter sein möchte, dass ich mal ein Grammophon haben möchte und ich habe ein paar Erfindungen gemacht, dass ich die verwirklichen will und all sowas.
Dann so gegen 12 wollte ich gerne nach Hause, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und dann kam meine Freundin Lissy zu mir und sagte, du merkst mal wieder überhaupt gar nichts, Elisabeth. Ja, was ist los? Du wirst den ganzen Abend beobachtet von einem sehr großen Mann.
Sie ist dann aber sehr bald gegangen mit dem Herrn, in dessen Begleitung sie da war. Und dann habe ich erstmal so abgewartet, 1-2 Wochen. Und dann habe ich die gemeinsame Bekannte in ihrem Geschäft aufgesucht und etwas näher ausgequetscht, wer denn das sei. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe einen Brief geschrieben, in dem ich mich kurz vorstellte. Dann habe ich diesen Brief mit einem Bild von mir und einer Visitenkarte persönlich ab in den Briefkasten gesteckt. Und dann habe ich erstmal abgewartet.
Erstmal einen Kaffee gekocht, auf die Terrasse gesetzt und den Brief gelesen. Mit Bild. Und da stellte sich also der Eberhard vor, in einem 4 Seiten langen Brief, ganz toll geschrieben. Es war zwar eine Visitenkarte dabei, aber nur die Nummer seiner Praxis und da wollte ich jetzt nicht anrufen. Dann habe ich die Lissy angerufen und die Lissy hat mir dann die Telefonnummer gegeben und hat gesagt, ruf den bitte unbedingt an. Und zwar lass ihn nicht so lange zappeln, der Mann ist total nervös.
War dann so Mai oder Juni, es war also schon ganz schön warm und ich habe mir dann so ein Petticoat mit Rock drüber, das war damals so, naja, das war so Mode gewesen, so abstehenden Rock mit so oben so ein Blüschen ohne Ärmel, so Mieder und war auch sehr elegant. Die jungen Damen, die haben halt damals auch Handschuhe getragen, auch im Sommer so schöne Handschuhe mit Rüschchen und so, Täschchen unterm Arm und sowas. Und so habe ich dann vom Friedrichsbau gewartet.
Ich habe ihn natürlich nicht in die Wohnung gelassen. Ich bin sofort runter, als er geklingelt hat. Und und dann stand dann ein wunderschönes Cabrio da. Ich habe völlig unbeeindruckt getan natürlich. Hellbeiges Mercedes Cabrio, Baujahr 1962. So richtig toller, großer Schlitten. Passt total zu ihm, absolut. Sehr korrekt, sehr sicherer Autofahrer, was natürlich toll, klasse war. Und ich habe sofort gemerkt, es ist jemand zum Anlehnen da. Da brauche ich nicht die starke Frau zu sein. Da kann ich mich mal fallen lassen. Das habe ich gespürt. Sofort. Und außerdem gefiel er mir auch äußerlich fantastisch. Eben diese Größe, groß, schlank, silberne Locken und diese markante, leicht gebogene Nase, die tolle Brille. Also mir gefiel alles an ihm, absolut. Aber das darf man sich ja nicht sofort anmerken lassen.
Ja, und dann sind wir den ersten Abend essen gegangen. Ich bin da ziemlich außer Übung offensichtlich, wenn es darum geht, Damen zum Essen auszuführen. Weil ich habe die ersten beiden Kneipen angefahren, die hatten einen Ruhetag am Donnerstag. Das war dann also ein schlechtes Intro, ich hatte vorher nicht angerufen.
Hans war wirklich von Anfang an meine große Liebe, das kann ich wohl sagen. Sein ganzes Wesen und seine lieben, zarten, braunen Augen und er war so zärtlich und so feinfühlig, einfühlsam und immer auf mein Wohl bedacht, wenn wir irgendwo Schokolade bekamen. Er hat sie nie gegessen, er hat sie mir immer zugesteckt. Und alles, was er so geschenkt bekam, das hat er mir immer zugesteckt. Also diese Fürsorglichkeit, die war fantastisch von ihm. Und das blieb auch bis zum Schluss. Er war nur 2 Zentimeter größer als ich. Das hat ihn natürlich gestört, aber mich überhaupt nicht. Er hatte so ein gutes Gesicht und ich fand ihn wunderschön. Und ich mochte ihn halt von oben bis unten. Das war einfach Liebe von Kindheit an.
Da haben wir halt ein bisschen allgemein geredet, so in der Erinnerung habe ich das jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf, jedenfalls. Aber was es an dem Tag zu essen gegeben hat, das weiß ich noch. Ich weiß, dass es eine Art Braten war mit Soße und Kartoffeln und grüne Bohnen. Natürlich vorher eine Suppe und hinterher gab es auch immer ein Dessert. Und ich war eigentlich schon so 3/4 mit dem Essen fertig und der junge Mann hat dann erst angefangen zu essen und er hat erst ein paar Bissen gehabt von dem Braten und den Bohnen und auf einmal denke ich, was ist los? Da kriegt er einen roten Kopf, er fängt an zu husten, also ganz fürchterlich und ich habe mich ganz erschrocken. Und er steht auf und die Toiletten, die waren ein Stockwerk tiefer, rannte die Treppe runter unten in die Toiletten.
Er wurde schon ganz nervös. Und dann haben wir aber doch noch eins gefunden und dann haben wir Salat gestochert. Immer nur die Blätter hin und her geschoben und erzählt.
Ich habe gedacht, naja, also das wird wohl nicht so schlimm sein. Ich war dann inzwischen so langsam fertig mit Essen. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich kann nicht aufstehen. Ich habe mich irgendwie nicht gut gefühlt. Ich wollte jetzt wissen, was da eigentlich los ist. Und da habe ich gedacht, also wenn er jetzt in 10 Minuten nicht kommt, dann gehe ich an den Schalter und bitte jemand, dass jemand danach sieht. Ich konnte ja nicht unbedingt in die Herrentoilette da unten reinlaufen. Ne?
Es war noch ganz viel so Zurückhaltung von beiden Seiten eigentlich. So ganz vorsichtiges Antasten. Also er gefiel mir schon sehr. Aber ich denke, als Frau sollte man sich das nicht so früh anmerken lassen. Und dann habe ich um 10 Uhr gesagt, ich würde gerne nach Hause. Und er hat dann gedacht, um Gottes Willen, jetzt hast du alles vermasselt.
Ich war ziemlich konsterniert, schlecht gelaufen, brachte sie nach Hause. Sie stieg aus dem Auto aus, öffnete die Haustür und drehte sich dann nochmal um und sagte, aber ich denke, ich möchte sie wiedersehen.
Da war er natürlich total erleichtert. Dann kam wieder ein arbeitsreiches Wochenende für mich mit Inventur und bis in die Nacht arbeiten. Und dann den Sonntagabend haben wir uns am Waldsee getroffen.
Nächsten Mittagspausen, da habe ich ihn immer wieder gesehen. Und irgendwie hat er mich gefragt, ob ich auch mal ins Kino gehen würde. Und dann haben wir also uns da verabredet.
Vielleicht, weil es so kalt war, hat sie gemeint, ob wir noch einen Kaffee trinken gehen können. Und ich hatte ihr erzählt, dass ich am Abend in ein Konzert wollte. Und sie hat gesagt, sie müsse auch noch proben, weil sie in 2 Tagen musste sie eben ein Konzert spielen. Aber wenn ich Lust hätte, dann könnte ich nach dem Konzert in die Christuskirche fahren und dort würde sie proben, alleine, mitten in der Nacht. Ich kam eine Dreiviertelstunde später, aber äußerst gut gelaunt zum Konzert von der irischen Band. Und danach habe ich mich aufs Rad geschwungen und bin dahin geflitzt. Und dann ging ich rein und habe versucht, kein Geräusch zu machen, um die Musik, ja, um da nichts zu zerstören. Und blieb so im Halbdunkel des Eingangs stehen und habe erst mal gelauscht. Und nach so ein paar Minuten habe ich mich dann vorgewagt und mich in eine der Reihen gesetzt und wieder zugehört. Sie hat wunderschön Harfe gespielt. Ja, das war wie wenn man in See gestochen hätte. Es war aufregend. Und es war verheißungsvoll.
Ich kann mich nur erinnern, dass ich nicht allzu viel von dem Inhalt des Filmes mitbekommen habe, weil wir waren halt irgendwie auch ein bisschen mit uns beschäftigt. Man hat sich dann früher so verstohlen ein bisschen das Händchen von dem anderen ertastet oder vielleicht auch ein verstohlenes Küsschen ausgetauscht oder so. Also längst nicht so, wie das halt 30, 40 Jahre später gang und gäbe ist, sondern es war alles viel heimlicher und das war ein bisschen verstohlen alles so. Das soll ja niemand sehen, der Nachbar sieht, soll das nicht sehen jetzt.
Dann kam diese Familie Lang, die zogen um nach München und ich war ja wieder in Breslau. Und 2 Jahre später luden mich meine späteren Schwiegereltern ein, ob ich nach München mal über Weihnachten, also nach Weihnachten nach München zu kommen. Sie schrieben meinen Eltern, mein Mann würde doch, also ihr Sohn, der Hans, würde doch das Abitur machen und dann zum Arbeitsdienst kommen. Und dann könnten wir uns doch noch mal sehen, diese drei, also meine Schwägerin und mein Mann und ich. Und meine Eltern waren gar nicht dafür, denn sie kannten die ja nicht, die Familie Lang. Das kannten ja nur meine Verwandten aus Lörrach, die kannten die Familie Lang, aber meine Eltern kannten sie doch nicht. Also, ich habe aber durchgesetzt. Ich habe gesagt, 10 Jahre nichts zu Weihnachten. Ich möchte aber nach München fahren. Am 2. Weihnachtstag bin ich in München angekommen und blieb 14 Tage und schlief mit im Zimmer von meiner Freundin, also seiner Schwester. Und einmal an einem Frühstückstag sagte mein Freund, könnten wir nicht mal zusammen alleine ins Kino gehen? Dann habe ich halt ja gesagt. Und das haben auch die Eltern genehmigt, seine Eltern, dass wir mal zusammen alleine ins Kino gehen durften. Und auf dem Heimweg dann im Flur, im Hausflur, hat er mir den ersten Kuss gegeben. Ich habe wahnsinniges Herzklopfen gekriegt. Das gab es einfach nicht. Dass man vor anderen Leuten sich einen Kuss gab, das war nie möglich. Das war nicht üblich. Man genierte sich auch.
Der Auftakt des Sommers begann und seitdem war es ja nie wieder schlechtes Wetter. Und das war so ein ganz toller Spaziergang am Waldsee, da in dem Park. Und dann sind wir in den Pavillon gegangen. Ja, und so wie er angezogen war und seine Ausstrahlung, so die Wärme in den Augen, das gefiel mir alles total. Also ich fing an, mich langsam zu öffnen. Freiterrasse haben wir gesessen und haben uns dann weiter unterhalten. Es wurde überhaupt nicht langweilig, die Zeit verging wie im Fluge. Ja, und irgendwo ergab sich so eine Situation, da nahm er dann plötzlich meine Hände. Es erschien mir alles so in so einem hellen Licht, obwohl es ja dunkel war. Und da habe ich gewusst, dem Mann kannst du vertrauen.
Da habe ich ihre beiden Hände angefasst und es war irgendwie auch ganz ungezwungen. Also das war einfach dran. Es war eine Geste, ich wollte das und sie ließ es geschehen und zuckte auch nicht zurück. Fand es wohl als angenehm. Ja, es war also schon eine behutsame Annäherung.
Irgendwann, weiß nicht, gegen 11 Uhr, habe ich irgendwann hochgeschaut und dann saß er da und hat mir zugehört. Dann habe ich ihm noch 2, 3 Stücke vorgespielt, die ich auch bei diesem Konzert 2 Tage später gespielt habe. Und das hat ihm, glaube ich, sehr gefallen. Und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir schon mal so tolle Akustik und dann hat er mir ein spanisches Kinderlied vorgesungen und ich habe Misty von Ella Fitzgerald gesungen. Und dann hat er noch ein Kinderlied gesungen und ich habe noch irgendwas gesungen, ich weiß nicht, aber das war sehr schön.
Dann kam mein Mann vom Arbeitsdienst aus. Das erste Mal nach Breslau an Pfingsten 1939. Das durften seine Eltern aber nicht wissen. Das wusste nur seine Schwester, wusste das. Aber meine Eltern haben ihn doch sehr freundlich aufgenommen. Und er durfte dann im Gästezimmer schlafen. Und wir durften abends bis um 10 alleine weggehen auch. Das haben meine Eltern gestattet. Und das 5 Tage lang war der Hans da. Und in den 5 Tagen haben wir uns dann am 29.05. haben wir uns heimlich verlobt. Er hat mich gefragt, ob wir uns verloben wollen. Und dann habe ich ja gesagt. Und abends saßen wir dann noch in einem Café und dann habe ich ihm noch auch gesagt, ich möchte mal deine Frau werden. Und das war für ihn so wunderschön, das konnte mir nie vergessen, dass ich ihm das dann gesagt habe. Café Hutmacher hieß das. Und ob wir uns verloben wollen, das hat er mich im Park gefragt. Da gaben wir uns auch einen Kuss wieder. Und das war für uns das Höchste, einen Kuss zu geben. Aber immer nur, wenn niemand zuguckte. Oder wir sind auch mal in den Hauseingang schnell gegangen, damit wir uns einen Kuss geben konnten. Und das fanden wir halt herrlich.
Das Konzert war sehr anstrengend, ich war sehr nervös vorher und weil es wirklich voll war, habe ich nicht gleich gesehen, ob er da war. Und dann kam ich raus und da waren Freunde von mir auch und haben auf mich gewartet und dann stand ich dabei und dann kam er raus und hat sehr gestrahlt und war, glaube ich, auch stolz auf mich und hat mich umarmt und hat was ganz wahnsinnig Nettes gesagt. Hat er gesagt, dass der Komponist dankbar sein darf, dass ich das gespielt habe, weil das so ein aufregendes Konzert war für mich und weil ich einfach so froh war, habe ich ihn so ein bisschen vom Haupteingang weggezogen, weil da auch noch Leute rausströmten. Und dann sind wir einfach so ein bisschen um die Ecke gegangen, wo es auch dunkel war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll mich küssen. Und das war unser erster Kuss.
Irgendwann kam ja auch mal die Frage mit dem gemeinsamen Übernachten und da kam wieder so die typisch kühle, beherrschte Norddeutsche in mir durch und naja, auch ein bisschen gebranntes Kind und bloß nicht zu viel von sich preisgeben. Und irgendwann habe ich gewusst, ja, jetzt muss es sein. Dann bin ich mit dem Fahrrad hierher, habe meine Sachen dabei gehabt, habe meinen Ventilator mitgenommen. Den hatte ich aus Norddeutschland mitgebracht, habe ihn nie gebraucht, aber es war halt wahnsinnig heiß. Und habe halt nur gedacht, ach, den kann ich schon mal mit hier hinbringen. Was soll der bei mir rumstehen? Das hat ihm aber unheimlich Probleme bereitet. Denn er hat nur gedacht, oh Gottes Willen, die Frau kommt mit dem Ventilator. Was erwartet die? Was erwartet die bloß? Ich habe mir wirklich nichts gedacht. Und dann kam die Szene, ich kam mit den Sachen hier an. Er macht mir die Tür auf, stellt meine Tasche hin. Und trägt mich über die Schwelle. Und das fand ich natürlich fantastisch.
Bis ich herausbekommen hatte, wo die Einheit von meinem Mann jetzt war. Denn die haben ja gewechselt, weil der Russe doch kam. Der kam dann schon von Wien her. Die hatten schon verlegt von Wien. Und dann hieß es ja in Linz an der Donau in Oberösterreich. Und als ich dort ankam, kam ich überraschend zu meinem Mann und der Kommandeur, der war auch jung verheiratet, der sagte, behalten Sie Ihre Frau bei sich, ich wünschte, meine Frau könnte hier sein. Und die haben mich dann eingestellt, damit ich zu essen bekommen habe. Und wir durften uns dann ein Zelt, durfte mein Mann sich aufbauen in einer Kiesgrube, damit wir zusammen schlafen konnten. Und da war aber mal eine Nacht, war mal ein Luftangriff auf diesen Fliegerhorst und haben wir gesagt, ganz nah aneinander haben wir uns gedrückt, wenn uns was trifft, dass wir zusammen tot sind. Und in der Nacht habe ich auch gesagt, ich möchte wenigstens ein Kind von dir haben, wenn dir was passiert. Und da haben wir uns den Sohn gewünscht. Und Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir haben es überlebt in dieser Kiesgrube.